Okay, 1. Petrus 4, Vers 12. Ich hoffe, wir bringen das Petrusbrief heute fertig. Mal gucken. Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges, sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges. Petrus gibt noch die letzten Tipps und Tricks, so einen gesunden Wandel zu haben, in dieser Welt hier unter den Gottlosen, selbst unter physischen und psychischen und seelischen Druck und Leid, unter der Verfolgung. Und es ist interessant, weil Petrus hier hat das Recht, das zu schreiben, weil er weiß, was Feuerproben sind. Er hat erfahren, seit er mit Jesus geht, was Anfechtung ist, was Druck ist, Verachtung um Jesu Namens willen. So ein Petrus musste leiden und Leid ertragen, so wie alle seine Jünger. Also Petrus war ein Mann, der Jesus nachgefolgt ist. Und der gelernt hat so, es ist nichts Fremdes, Anfechtung zu haben und unter Druck zu stehen, angefeindet zu sein von Satan oder von den religiösen Führern in der Welt. So. Und deswegen ermutigt er hier und sagt, die Feuerprobe, in der ihr gerade steht, so ein, dieses Brennen, dieser heiße Druck, der euch alles raubt, ne? So ein, der euch immer kleiner und schwächer werden zu scheinen lässt, oh, vielleicht das Deutsch, aber ihr wisst, was ich meine. So ein, da, wo ihr gerade drin steht und nichts dagegen tun könnt, so wie dieser Feuerofen, wo Daniel drin war, so ein, versucht nicht dagegen anzukämpfen, als ob es fremd ist. Versucht nicht davor Angst zu haben, als ob ihr es nicht kennt, als ob es irgendwas ist, was ihr erst kennenlernen müsst. So ein, sondern es ist nicht fremd, sondern das ist vertraut, weil ihr mit Jesus geht und mit Jesus wandelt. Und auch wir, hat Jesus versprochen, jeder, der ihm nachfolgt, wird unter Verfolgung kommen. Ja. Und wie schon tausendmal gesagt, so wir Deutschen haben es noch gut. Wir haben bis jetzt so eine Verfolgung noch nicht erlebt. Ja. Jedenfalls nicht wir, die wir hier sitzen. So ein, das heißt auch nicht, dass das nicht kommt. Von daher sind die Ermutigungen hier in seinem Wort für die Verfolgten, so ein, aber trotzdem auch eine Ermutigung für uns vielleicht, so, weil der Heilige Geist das Wort dann hochholt, wenn wir in solchen Situationen sind und wir wissen, wie wir uns verhalten müssen. Dass es nichts Fremdes ist, sondern dass es was ist, was, wo Gott uns vorbereitet hat. So, und nur der, der außerhalb von der Verfolgung steht, vom körperlichen und physischen und psychischen Leid wegen Christus. Nur der hat, für den ist es fremd und deswegen hat er Angst für die Christen. So, ne. Aber du kannst alle Zeugnisse gucken, die verfolgten Christen, die wirklich verfolgt werden um Christus willen, werden gestärkt in der Zeit und zwar vom Heiligen Geist selber. Das heißt nicht, dass es leicht ist, dass da keine Tränen sind oder keine Schmerzen oder kein Wunsch rauszukommen, so ein Verfolgung ist was Schreckliches und kostet eine Menge, aber es ist eine Zeit der Läuterung. Du siehst, dass in verfolgten Gebieten die christlichen Gemeinden gesünder sind als in den Gebieten, wo Frieden ist. Wir kämpfen die ganze Zeit nur mit Unterhaltung und Vergnügen. So, das ist unser Kampf. So, ja. Aber wir haben noch nicht bis aufs Blut so gelitten. Und Aber es ist kein Fluch, in der Verfolgung zu sein, sagt uns die Bibel. Und ich muss das so annehmen, weil es so steht. Sondern er sagt, freut euch. Er bringt hier in dem Abschnitt bis Vers 19, 3, 4 Tipps, sich zu verhalten in Verfolgung. Und der erste haben wir schon gesehen, der Gläubige muss Verfolgung erwarten. Lasst euch nicht, erachtet das nicht so, als widerführe euch etwas Fremdartiges, sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch. Das ist der zweite Punkt. Sich zu freuen in dem, was man aufgibt, um Christi willen. Das klingt halt so immer so krank, finde ich. Freut euch in allerlei Anfechtung. Ist für mich irgendwie nicht fassbar, nicht greifbar. Wenn ich leide, leide ich. Wenn ich weine, dann weine ich. Wenn ich mich sehne, nach rauszukommen, dann schreie ich wie David in seinen Psalmen. So, gib mir Flügel und lass mich hier rauskommen. So, und lass mich nicht weiter versinken, sondern greif doch endlich in Scheck Rettung. Ich will da raus aus Problemen. Ja. Aber trotzdem ist es ein Zuruf von Gott, der immer wieder in der Bibel auftaucht, freut euch, wenn ihr in Anfechtung geratet. Versucht da drin Freude zu finden. Nicht die Freude, dass ihr drin seid, sondern die Freude darauf, dass egal was kommt, euch nur Gutes erwartet. Und dass wenn ihr durch eine Feuerprobe, durch eine Probe geht, durch eine Probe Gottes, die er schickt, so, die dazu dient, euch stark zu machen, euch zu halten. Du kannst Menschen beobachten, die nur im Frieden leben und keine großen Kämpfe haben, die verwahrlosen. Da, wo nicht viel Druck ist und nicht viel Anfechtung ist im christlichen Leben, da wird man träge und müde und schläft ein. Nur dieser Druck ist es und den hat man nur, wenn man ernsthaft nachfolgt. Je ernsthafter man nachfolgt, je weiter man wächst im Glauben, je reifer man wird, desto mehr Druck kommt und desto mehr Last legt Jesus einen auf. Aber das ist was Gutes. Weil ohne das, ohne meine schweren Zeiten, wo ich auf den Knien war, weil ich nicht anders konnte, ohne die Zeiten, wo ich so hungrig war, dass ich einfach nur zum Thron der Gnade kommen musste und wollte und begierig war und gebittet habe mit vollem Herzen so, Herr, gib mir was, gib mir Antwort. Herr, greife ein, mache Wunder. Ohne diese Zeiten, wer weiß, wie hart ich wäre und wie weit weg vom Jesus, vom Herzen. Ne? So, es sind diese Tiefen, die uns Menschen bei Gott halten, solange wir mit dieser Sünde festhängen. Ne? Es ist dieser Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Fleisch und Geistwesen in uns, ne? Was Paulus so beschreibt. Und welches Tier ich füttere, das wird stärker und überwindet. Ne? So herrscht über das andere Wesen. So, und, aber ohne diese Kämpfe würden wir nicht wachsen. Genauso wenig wie der Baum eine starke, kräftige Rinde kriegt, ohne dass er vom Wind bewegt wird. Ne? Wir brauchen den Winter. Ne? Ohne Winter gibt es keine Blumen. Gibt es keine guten Früchte, kein gutes Erntejahr, sondern wir brauchen diese Schneedecke und diese Natur, die tot ist, die wieder ein neues Leben entfachen muss. So, ne? Und deswegen, auch wenn der Winter trostlos ist und kalt und dunkel, so, ohne Winter gibt es keinen schönen Frühling, auch keinen schönen Sommer. Ne? Und genauso brauchen wir unsere Zeit auf den Knien. Von daher freut euch. So. Und ja, ich muss sagen, die größte Freude in meinem Glauben habe ich in den Zeiten gefunden, wo es schwer war. In Gott, die Freude. Weil in den Zeiten, wo es mir gut geht, merke ich, bin ich nicht dankbar irgendwie. Also ich bin schon dankbar, aber es wird so schnell alles so selbstverständlich, dass es mir gut geht. Aber in Zeiten, wo ich dankbar bin für eine Kleinigkeit, da kommt ein viel stärkerer Lobpreis für kleinere Sachen. So wie damals, als Gott mir einen Geldhahn zugedreht hat, weil ich vertrauen musste ein halbes Jahr, dass er trotzdem sorgt, mich gelehrt hat, dass er zu allem fähig ist. Da waren Zeiten, habe ich schon mal erzählt, wo ich das Entenbrot gegessen habe von meinem Mitbewohner, ne, dass er zum Trocknen dahin gegangen hat. Das hat mich gut ernährt. So, ne, und Wenn du gar nichts zu essen hast, dann ist ein trockener Kanten, ein hartes Stück Brot süß und lecker, ne? Du bist einfach nur glücklich, so ein freust dich, dass du was isst, so ein. Aber wenn mein Kühlschrank voll ist, wie gerade, ne, und dann noch Bruder hochkommt mit leckerem Essen, so ein, und ich mich überhaupt nicht entscheiden kann, was esse ich heute Leckeres als erstes, ne, dann merke ich auch, dass das Essen nicht so, auch wenn es lecker ist, ist trotzdem eine viel größere. Zum Beispiel dort hat jetzt eine Woche nur getrunken. So. Und gestern gab es dann Tortellini mit Spinat und Hühnchen und so, ne? Und dann, das hat geschmeckt, jedenfalls ihr, ne? Also mir auch, aber sie war total begeistert. So, und das war einfach nur eine Euphorie, ein Glück, ne? Eine Freude. Aber wenn du jeden Tag warmes Essen hast, so, dann ist höchstens lecker und gut, dann hast du gegessen. Ne? Aber so ist auch im christlichen Glauben, denke ich, ist einfach die Zeiten, wo wir merken, wie wenig wir haben und wie wenig wir sind. Du bist einfach überglücklich, wenn du ein bisschen was bekommst. Ein bisschen Licht, eine kleine Rede, einen kleinen Trost von Gott, eine kleine Gebetserhörung, so ein bisschen näher am Thron zu sein. So. Von daher schätzt die Verfolgungszeit der Gemeinde nicht gering oder verachte die nicht, weil es ist nichts Fremdes, sondern was Gutes. Auch wenn da viele Tränen sind und viel Leid, aber im Inneren, dieser innere Mensch wird dort geformt. Ja. Dieses Zeugnis, was dort aus diesem Zeugnis rauskommt, ist kraftvoll. Die Präsenz Gottes ist da viel stärker. Auch der Dank und der Lobpreis, so ein, wenn man diesen Tag geschafft hat. So ein, freut euch, damit ihr euch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. Viele Christen, habe ich das Gefühl, die verstehen es mit dem freut euch irgendwie komisch, ne, weil die sind immer happy, so, und den kannst du ins Gesicht schlagen, die bleiben trotzdem happy, so, ne? Die werden beleidigt und die sind trotzdem so wie so ein wie so ein Glühwurm, ne? Wie so ein Smiley, so ein total verrückt in meinen Augen, ne? So, ich kenne solche Leute nur aus alternativen Szenen vorher, bevor ich Christ war, ne? Die zu viel Drogen hatten und so, oder irgendwie auf so einer Ökoschiene waren, ne? Ich bin der Baum und ich, was auch immer, ne? So, und die immer mit so einer sphärischen Dings da durch die Welt geschwebt sind, so, und alles einfach nur ausgeblendet haben, auf sich selbst. So, und aber diese jubelnde Freude, die werden wir erst haben im Himmel. Natürlich finden wir die auch hier auf Erden immer mal wieder, ne? Dass du einfach jauchzt und dich freust und einfach nur glücklich bist und es laut machen willst und es tust. So, und aber das ist nicht diese tiefe Freude, sondern die Freude ist einfach, Hoffnung zu haben. In jeder Situation sicher zu sein und sicher zu stehen, sich beschützt zu fühlen, und selbst in dunkelsten Zeiten zu wissen, ich werd geleitet und gehalten von meinem Herrn. So. Eine Freude, die einfach über alles hinausgeht und einfach dasteht, weil sie eine Frucht der Liebe ist, des Glaubens. Also wer Gott vertraut, wird eine innere Ruhe, einen inneren Frieden, eine innere Freude haben, auch wenn es außen reibt. Ne? Vers 14, glückselig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens des Christus willen. Eine ganz andere Aussage, als die man oft im Zeugnis findet, von manchen großen Gemeinden, ne? Die Christus Namen tragen. So, die, wenn sie geschmäht werden, so reagieren, als ob das was Schlechtes ist. Ne? Ein schlechtes Zeugnis für die Welt, wenn man Anstoß ist. So, ne? Also setzen sie alles dran, dass sie nicht geschmäht werden, sondern man gut über sie spricht. Ne? Aber der Jesus nachfolgt, kommt immer wieder an Punkten mit Menschen zusammen, wo auch der Christ selber merkt, ich bin anders. Ich gehöre ihnen nicht dazu. Ne? Und das muss ich. Das lebe ich. So. Also glückselig. Deine Seele ist glücklich, wenn du geschmäht wirst um Christus willen. Denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes, der ruht auf euch. Bei ihnen ist er verlästert, bei euch aber ist er verherrlicht. Ja. Der dritte Punkt, was wie der Gläubige, was er machen muss. So. in Gott treu und heilig bleiben. Und denn keiner von euch, Vers 15, soll daher als Mörder oder Dieb oder Übeltäter leiden oder weil er sich in fremde Dinge mischt. Wenn er aber als Christ leidet, so soll er sich nicht schämen, sondern er soll Gott verherrlichen in der Sache. Bleib du nur treu und gerecht in dieser Welt. So, egal, was die anderen sagen oder tun. Ja, oder was für eine Position sie dir geben. So, und ich glaube, das ist nicht einfach. Weil in Zeiten, wo du Kinder hast vielleicht und eine Frau und du bist auf der Flucht oder bist unter Verfolgung, du kannst nicht einfach aus deiner Tür rausspazieren wie in Deutschland, gehst zum Supermarkt, kaufst einen und gehst wieder zurück und fängst an zu kochen. So, in Zeiten, wo man dich gebrandmarkt hat und du weißt, die Mehrheit hier hasst mich. Ne? So in der Zeit, wo du hungerst, weil das Land unter Druck steht oder im Krieg ist, und du deine Kinder siehst, die Hunger haben und sagen, Papa, gib mir was zu essen. Ich denke, das ist nicht einfach, da nicht zu klauen, zum Nachbarn zu rennen und irgendwie die Äpfel vom Baum zu holen oder was auch immer. Da weiter treu zu bleiben und gerecht und zu sagen, Herr, gib du mir mein täglich Brot. Ich denke, das ist nicht immer einfach. Ja. Auch Petrus sagt hier, ihr sollt keine Diebe sein, ihr sollt nicht morden. Hört auf, euch zu rächen, euch zu verteidigen, so wie Petrus mit seinem Schwert. Und ich denke, auch das kann wirklich schwer sein. Stell dir vor, hier ist Ausnahmezustand. Stell dir vor, du bist in Syrien gerade. Es ist alles verbombt. Du musst dich irgendwo dir irgendeine Höhle, ein Loch suchen in den Trümmern, um dort zu übernachten. Das Einzige, was dich wärmt, ist das Feuer. Und wenn du Christ bist und unter Verfolgung dort so, dann musst du weise sein, wo du dein Feuer anmachst. So, damit man den Rauch nicht riecht und das Feuer die Glut nicht sieht. So, ne? Ich meine, sowas kennen wir ja nur aus Filmen, aber wenn du dir das versuchst, bildlich vorzustellen, wie manche Christen gerade leben müssen, das ist real, das ist viel schlimmer als das, was du im Film siehst. Ich kenne das nicht. Ich kenne das nur im minimalen Rahmen. Ich weiß, wie es ist, ohne Schlafsack im Wald zu pennen. Aber am nächsten Tag habe ich im Bett geschlafen wieder. Aber wenn du auf der Flucht bist oder Angst hast, denke ich, macht der Mensch schnell dumme Sachen. Ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, wenn jemand meine, weil ich Christ bin, meine Frau oder meine Kinder, wenn die bedroht und ich stehe daneben. Ne? Ich weiß nicht, wie ich reagieren würde. Als Mensch vom Verstand her denke ich, ich würde den schlachten, um meine Kinder zu beschützen. Ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich nur daneben stehe und zugucke, so wie meine Familie gequält wird. Aber ich weiß nicht, weil hier ist so ein wichtiger Vers, so der alles einnimmt, wo das Menschliche einfach dann aufhört. So was Übernatürliches, was da mitwirkt in so einer Situation unter uns wiedergeborenen Menschen. In Vers 14 in der Mitte. Denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes, der ruht auf euch. Bei ihm ist er verlästert, bei euch aber verherrlicht. Der Heilige Geist ruht auf uns und ich finde das so schön, er ist ganz ruhig. Ja. Der ist nicht in Stress oder in Hektik oder überfordert oder sonst was, sondern der Geist ist mächtig und verherrlicht. Er ist ruhig und er reagiert und ist aktiv, ganz bewusst und zentral. Er weiß genau, was dran ist als nächstes. Er gibt uns die richtigen Worte, das richtige Verhalten. Er gibt uns, wenn wir es nötig haben, mehr Glauben, ne? Diese Geistesgabe. Einfach mehr zu vertrauen in eine Situation, als wir es von uns natürlich her könnten. Deswegen ist es auch so Quatsch, wenn man denkt, ein guter Christ zu sein, ist, in mir selbst zu bauen und immer reifer zu werden im Glauben und in der Liebe und in der Gnade und in dem Dienen und in der Demut und der Heiligung allgemein. Das sind Sachen, die wir anstreben jeden Tag und die sind wichtig, aber das ist nicht unser Glaube. Das ist nur ein Resultat aus Glaube. Und je näher du Jesus liebst und an ihm dran bist, desto mehr kommen diese Früchte raus. Ne? Aber du siehst es halt schon an den Geistesgaben. Ne? Du kannst ein Christ sein, der zweifelt von Natur aus, weil er ein Zweifler ist, so wie Thomas. gezweifelt hat an Jesus. Ne? Obwohl Thomas ihn leibhaftig gesehen hat und gehört und die Wunder wirklich gesehen hat. Und wir müssen glauben, was wir hören und lesen. Ne? So, er war dabei und trotzdem hatte er von sich aus nicht viel Glauben, sag ich mal, nicht viel Vertrauen, aber hat gezweifelt. Ne? Jesus hat ihn trotzdem in seine Gruppe reingelassen. Das war kein Hinderungsgrund. Warum? Weil in den Momenten, wo Thomas Glauben gebraucht hat, um den anderen zu dienen, so hat er den bekommen. Ne? All das, was uns jetzt fehlt, wo wir für beten und so, all das werden wir haben in dem Moment, wo wir es brauchen. Unabhängig von uns, wie weit wir sind. Ne? Das ist beruhigend. Nicht die Früchte sind unser Glauben. Die Früchte sind nur der Beweis, dass wir glauben. Ne? Aber Gott liebt und handelt unabhängig von unseren Früchten. Ne? Weil er kann sie einfach vermehren, wenn er das will. Und dann ist es halt 100-fach, wo es vorher nur 30-fach war. Der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes ist es, der in der Situation regiert. Und wir in der Situation unter dem Geist, der auf uns ruht, so verherrlichen ihn. Wir sehen sein Wirken und wir freuen uns daran. Keiner von euch soll daher als Mörder, Dieb oder Übeltäter leiden. Oder weil er sich in fremde Dinge mischt. Können sich auch manche Christen auf die Nase schreiben. Ne? Misch dich nicht in fremde Angelegenheiten. Ne? In manchen Sachen, da sollen wir überhaupt nicht mitwirken. Jedenfalls nicht so, wie es der Gottlose tut. Ne? Wenn er aber als Christ leidet, so soll er sich nicht schämen, sondern er soll Gott verherrlichen in der Sache. Denn, Vers 17, die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, wie wird das Ende derer sein, die sich weigern, dem Evangelium Gottes zu glauben? Und wenn der Gerechte nur mit Not gerettet wird, wo wird sich der Gottlose und Sünder wiederfinden? Sehr krasse Stelle, finde ich. Wenn der Gerechte mit Not gerettet wird. Ja. Ich weiß echt nicht, ich kann es nicht fassen, was Gott alles in meinem Leben tut, dass ich gerettet werde. Er hat mir nur versprochen, er rettet, ich bin gerettet. Und er schafft es, mich nach Hause zu bringen. Ne? Er wird immer wieder einen Weg haben, mich in die Herde zu holen und da drin zu halten. Er führt mich gut auf diesen extrem schmalen Weg, ne? Von dem du schnell runterstolpern kannst und auf dem Breiten befindest. Aber er hat mir versprochen, mich versiegelt und gesagt, dieses Siegel kann hier niemand brechen. Niemand kann mich trennen von der Liebe. Nur nicht mal die dunkelste Gewalt. Ne? Aber trotzdem bin ich mir sicher so, dass ich von mir aus den Weg nicht schaffen könnte. Auch als wiedergeborener Mensch nicht. Wenn er nicht jeden Tag in meinem Leben reingreift und mir ist es so klar geworden, so krass durch Jakobus halt, den ich oft zitiere. Aber weil es einfach so ein wichtiges Bild ist für mich, so ein wichtiger Kenntnis, dass Gott die Anfechtung bemessen hat. Ne? Und wenn er die Anfechtung bringt, dann hat er schon den Ausgang. Also, und so denke ich, verwaltet Gott unser ganzes Leben, jeden Tag, den wir gehen, jeden Schritt. Unser Ein- und unser Ausgang ist bemessen. Ja, da passiert nichts Unerwartetes, auch wenn ich durch meine Zweifel, meinen Unglauben, es mir manchmal zu viel wird, ne? Auch für ihn nicht. Er ruht in seinen Entscheidungen. So. Und das kann uns Freude geben und Kraft. Vers 19, daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, ihre Seelen ihm als dem treuen Schöpfer anvertrauen und dabei das Gute tun. Ja. Der vierte Punkt, den er hier gibt in Verfolgung, was die Gläubigen tun müssen, ist, sich Gott anbefehlen. Und das ist schon krass, dass Petrus hier schreibt, das ist der Wille Gottes, dass ihr leidet. Das ist der Wille Gottes, dass ihr gerade alles verloren habt. Der Wille Gottes, dass ihr gequält seid. Aber Gott ist ein guter Gott, wie kann er Böses wollen? Er sagt ja, er will nur das Gute. Und auch da muss ich mich demütigen und unterordnen unter ihnen und sagen, mir dient alles zum Guten, auch wenn das für mich alles nur böse und viel ist. Ja. Da sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, ihre Seelen ihm als treuen Schöpfer anvertrauen und dabei das Gute tun. Ja. Vertraue dich dem treuen Schöpfer an, das können wir. Ja. Denn selbst wenn wir unsere Situation oder Umgebung nicht verstehen, wir wissen, unser Schöpfer ist treu. Der wird nicht untreu uns. Er hat einen Bund gemacht, ein Versprechen, das steht. Ne? Da schafft noch nicht mal ich mit meinem Fleisch irgendwie diesen Bund zu brechen. So, das steht. Er ist treu und gerecht. Ne? Also heißt es zu vertrauen und den Weg einfach zu gehen, jeden Tag aufs Neue, mit jedem Leid, das kommt. Jeder Tag hat genug Sorgen, hat Jesus gesagt. Ja. Aber was mache ich mit diesen Sorgen? Ja. Ich übergebe sie. So, ich vertraue sie Gott an und versuche, das Richtige zu tun, das Gute zu tun. Wie wir am Mittwoch gesagt haben, gerecht zu sein. Ja, das Richtige zu machen. Die Ältesten, jetzt kommen ein paar Tipps noch für die Leiterschaft in der Gemeinde. Und die Ältesten in meinen Augen, gibt ja verschiedene Definitionen und so, wie man Gemeinde leitet oder wie man Wörter versteht, wie Diakon oder Ältester oder Lehrer oder Hirte oder Apostel, ne? Ich verstehe es so, dass die Ältesten einfach Hirten sind, eine Hirtenfunktion haben, eine geistliche Leitung, Männer in der Gemeinde Gottes, die geistlich ernähren, die ein Herz haben für die Schafe und den Zusammenhalt und das Gesunde suchen. Das Beste für die Herde suchen. Männer, die verwandelt sind schon und reif sind, ein gutes Zeugnis. Männer, die ein Vorbild sind, vorangehend von Natur her, weil sie Christus ähnlich sind. Ne? Männer, die sich bewiesen haben im Glauben. Gerechte Menschen, die abhängig sind vom Heiligen Geist und fähig sind zu tragen. Ne? Die auch tragen wollen, die sich einbringen. Und unter den Ältesten gibt es halt verschiedene Ämter in meinen Augen. Das Hirtenamt, derjenige, der der ganzen Gemeinde vorsteht und vom Oberhirten Befehl kriegt, heute geht's zu der Weide, heute geht's zu dem Wasser, heute geht's da, da ist Krankheit, macht das sauber. Hier, der Hirte ist für mich der, der aktiv ist. Der einen Knüppel bekommen hat zum Draufhauen, wenn der Wolf kommt, und den auch nutzen soll, und der aber auch den Stab hat, um die Schafe zu trennen und oder zu sich zu bringen, der die Medizin hat, um zu heilen, der das Verständnis hat, gut für seine Schafe zu sorgen. Der Hirte ist in meinen Augen der Älteste, der für die Schafe lebt und nicht für sich. So. Aber es gibt noch andere Älteste, ne? Andere Aufgaben. Es gibt die Lehrer. So, das heißt nicht, das sind die, die im Gottesdienst am Sonntag oder sonst wann auf der Kanzel stehen und lehren, so wie ich das gerade tue, sondern für mich ein Lehrer ist jemand, der fähig ist, Gottes Wort zu lernen und zu übermitteln in die Situation hinein. So, jemand, der sich einbringt in der Gemeinde und einfach mit der Wahrheit kommt. Fähig ist in Sanftmut und im Heiligen Geist die richtigen Worte zu lernen, zu erklären, wenn da Fragen sind. Jemand, der Einsicht hat und Gottes Wort liebt und fähig ist, das wiederzugeben, so dass der ganze Leib gewaschen wird. Ne? Und so gibt es verschiedene Positionen. Die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich als Mitältester und Zeuge der Leiden des Christus, aber auch als Teilhaber der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Hütet die Herde Gottes bei euch. Ne? Deswegen habe ich gesagt, Älteste sind für mich Hirten, ein Hirtendienst. Ne? Hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt. Und super wichtig. Ne? Aufpassen. Weil wenn für dich die Ältestenschaft, die Hirtenschaft in der Gemeinde Arbeit ist, dann bist du dazu nicht berufen. Das ist meine Sicht. Da kann jeder eine andere Sicht haben. Ich werde da nicht kämpfen oder so, aber es ist meine Sicht. Ne? Und ich kann ja nur von dem erzählen, was für mich, wovon ich überzeugt bin. Ja. Ich denke, ein Ältester muss berufen sein, von Gott, der wählt, so viel Verantwortung zu tragen für andere. Ja. Ich habe das schon oft gesehen, wo Älteste werden nicht bestimmt, Älteste sind einfach da. Es sind Menschen, die wachsen auf, kommen zum Glauben, wachsen in der Gemeinde ganz normal, aber die nehmen ab in der Gemeinschaft, die haben einen Blick für die Gemeinde, ein Herz für die einzelnen Seelen, die sich dort treffen, bringen sich dort bewusst ein, können gar nicht anders. Versuchen immer, die tragen schon mit. Die wissen genau, was in der Gemeinde abgeht. Sie haben einfach das Herz, ein Hirtenherz, das Gott geformt hat. Ne? Im Grunde kommt es nur noch irgendwann zu dem Punkt, wo man laut sagt vor der Gemeinde, ja, das ist jetzt der Älteste. Aber dabei war das schon der Älteste seit Jahren. Ne? Ist keine Pflicht, ist einfach Leben, eine Berufung. So wie ich muss mich nicht runterquälen. Für mich ist das, was ich hier tue, die ganze Woche nicht Arbeit. Es ist einfach, wie es ist. Und ich selber kann mir gar nichts anderes gerade denken, weil dafür bin ich gemacht. Ja. Für die Leute da zu sein, mich einzubringen und so weiter, das ist keine Überwindung. Manchmal so schwer und manchmal will ich nicht runter wie heute. Aber das ist was anderes, das ist Fleisch. Ja. Aber im Allgemeinen, dafür bin ich gemacht. Aber wenn der Dienst in der Gemeinde, und das gilt für einen Diakon und für einen Ältesten und für jeden das Gemeindemitglied, das irgendwie dienen möchte und geben möchte. Ich denke, wenn es so ist, wie wenn du arbeiten gehst, und für mich Arbeit ist gezwungen. Ich werde gezwungen, diesen Job dort zu tun, damit ich Geld bekomme. Ich habe keine andere Wahl, ich muss. Ne? Und wenn für dich deine Arbeit Arbeit ist und du gezwungen bist, das zu tun, um zu überleben, dann hast du keinen Bock aufzustehen und dorthin zu gehen. Und dann stehst du auf und dann quälst du dich durch den Tag, und wenn Feierabend ist, möchtest du keinen Gedanken daran verschwenden, morgen geht's wieder los. Ne? So, und du willst dort nicht sein, aber du bist gezwungen, das zu tun, weil und du das Geld brauchst. Ne? Wenn aber so Gemeindedienst ist, dann sollte man das lieber lassen. Ne? Ist keine Arbeit. Und wenn für jemanden der Dienst zu viel ist oder er sich zwingt, dann ist es weise, zu Gott zu gehen und zu fragen, Herr, ist es denn dann dein Wille? Ist es dann meine Berufung? Oder willst du vielleicht was ganz anderes? Weil er es nicht vom freien Herzen her macht, so kann ich viel Frucht erwarten. Gott zwingt niemanden in seinen Dienst. Entweder bist du dafür gemacht oder du lässt es. Bedeutet nicht, dass es Zeiten gibt, manchmal über Wochen oder manchmal über Monate vielleicht, dass man sich zwingen muss, zu arbeiten und zu tun. Weil manchmal gibt es einfach nur Tiefs auch in der Berufung, wie in der Ehe oder sonst wo. Aber wenn es immer einfach nur Not ist, ich muss meinen Zehnten geben, zum Beispiel. Oder ich muss vom Essen beten, ansonsten kann ich das Essen nicht genießen. Oder ich muss hier mitsingen. Oder was auch immer. Ne? So, dann kannst du sicher sein, dass es nicht der Heilige Geist. Also hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt. Nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern mit Hingabe. Und ich habe es oft erlebt, gehört, aber auch live erlebt. Gibt Aufseher, und die sind gerne Aufseher und machen es sehr laut immer wieder und bestätigen ihre Ältestenschaft immer wieder. Bei allem, was sie tun, ja, ich bin ja der Älteste hier und so, und Gott hat mich ja als Ältesten berufen, um das und das, und ne, ihre Hingabe ist das Geld, der persönliche Profit. Ne, und dieses Geld oder dieses Materielle für sich, muss nicht unbedingt immer nur Geld sein. Ne? Manche tun das um sich groß zu fühlen, bedeutend, um wichtig zu fühlen, ihren Namen aufzubauen und jemand zu sein in dieser Welt. Ne? auch wenn man für die Welt eigentlich gar nichts sein sollte. So. Jemand, der groß werden will und es genießt, groß zu sein. Ja. Jemand, der benutzt wird, um zu Tausenden zu sprechen, so, aber es nicht tut, für die, die dort sitzen, um zu hören. So, ja. Und sie sagte hier, die Ältesten, ihre Hingabe, ihre Leidenschaft sollen die Menschen sein, die dort sitzen, denen sie dort dienen. Und nicht der Früchte, die da rauskommen. Ein Ältester muss sich selbst sterben, Sohn. Aber auch das wende ich an auf die Diakone und auf alle Gemeindemitglieder, Sohn. Unsere Hingabe sollten die Seelen sein. Genauso wie in der Gemeindeordnung Gott sagt, Sohn, wenn wir hier zusammenkommen, dann sollte unser Blick sein für unsere Nächsten. Wir kommen ja nicht für uns zum Gottesdienst. Sohn, das wäre ein falscher Gottesdienst. Sondern wir kommen hierher für unseren Nächsten, um die Geistesgaben zu geben für unsere Nächsten, die wir für ihn noch bekommen oder für sie. Ansonsten ist es schändlicher Gewinn. Schändlich. Du kannst ein Hohelied sehen, hier im 1. Korinther, so, dass du alle Erkenntnis haben kannst, Wunder tun kannst, deine ganze Habe und dein letztes Hemd geben kannst, aber wenn es nicht zur Hingabe für deinen Nächsten passiert, sondern nur für dich, ist es für Gott schändlich. Es ist nichts. Es ist hohl und belanglos und wird in der Ewigkeit nicht mehr erwähnt. Ja. Die Leute haben ihren Gewinn schon bekommen. Und das Schöne ist, Jesus sagt ja, wer sich selbst stirbt, wer sich selbst verleugnet, wer zum Gottesdienst kommt und an den Nächsten denkt und nicht an sich, so wer das richtige Herz und die richtige Einstellung hat für Gemeinschaft und Glauben, der wird gesegnet, der bekommt auch für sich selber, also ne, für uns ist immer gesorgt, so der wird Leben gewinnen. So. Und das ist das, was ich will. Aber ein Ältester muss das schon leben. Zu wissen, woher wirklich der Reichtum kommt und was wirklich Reichtum ist. Sondern mit Hingabe, Vers 3, nicht als solche, die über das ihnen Zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Noch ein wichtiger Punkt. So. Ein Hirte muss schon leben, wozu er die Schafe leitet. Das heißt nicht, ein Ältester ist Jesus gleich und perfekt, sondern es bedeutet nur, er muss ein Vorbild sein. Er darf nicht warten, dass jemand anderes das Bild zeichnet, was richtig und falsch ist, sondern er muss dieses Bild geben an was Äußerliches, was Sichtbares für Menschen, dass sie sich orientieren können. So. Und er muss es in Demut tun. Und ich habe viele Pastoren kennengelernt, leider schon, die herrschen über ihre Gemeinde. Haben ganz vergessen, dass sie die Gemeinde nur zugewiesen wurde vom Oberhirte, ne? Sondern sie sind eher Könige gleich, so ein Regenten, die herrschen. Das ist mein Herrschaftsgebiet und hier mache ich die Regeln und ich bestimme. Ne? Das bedeutet, der Hirte oder der Älteste, bestimmt das Leben der Gemeinde und das Leben von jedem Einzelnen. Ja. Ich habe Pastoren kennengelernt und auch Älteste kennengelernt, so, die bestimmen, wie der Gläubige zu leben hat. Das hat mich total schockiert. So die in die Leben reinsprechen und sagen, das darfst du nicht und das hast du nicht mehr zu tun und so weiter und so fort. Von der Und ja, es kann sein, dass der Heilige Geist einen Ältesten zum Ältesten kommt und sagt, so, du hast in das Leben zu sprechen. Und dann hat er das auch zu tun. Aber das habe ich nicht die ganze Zeit. Wie kann ich zu dir kommen und sagen, so, du guckst keine Filme mehr, du tust es nicht gut oder du schmeißt deinen Computer raus. Ne? Das muss der Heilige Geist selber machen. So, und ich kann da nicht drüber herrschen, als ob ich der Heilige Geist bin im Herzen der Gläubigen. Ne? So, aber es gibt echt viele Herrscher. Und wie gesagt, der Hirte muss lernen, dass es nicht um Rinder geht, die man treibt, sondern um Schafe. Ja. Und da muss der Hirte vorangehen. Wenn ihr das alles macht, Vers 4, dann werdet ihr auch, wenn der oberste Hirte offenbar wird, den unverwelklichen Ehrenkranz empfangen. Ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden. Ja, wichtiger, noch neue Punkte, wichtiger. Unterordnung und Demut untereinander. Ja. Die größten Probleme in der Gemeinde, die ich sehe, meine Erfahrung jetzt als Pastor und als Ältester in Leipzig, war, wenn jemand ein Problem hat mit Autorität. Da geht echt alles kaputt. Gott hat bestimmte Ordnungen gegeben und da müssen wir uns dran halten. Die Jüngeren sollen sich den Älteren, den Ältesten unterordnen. Also die, die berufen sind, zu folgen, sollen sich denen, die berufen sind, zu leiten, unterordnen, auch wenn sie es besser oder anders machen würden in ihren Augen. Ja. In Demut sich bekleiden und nicht nur sich den Ältesten unterordnen, sondern aneinander. Ja. So, und jeder ist gleich groß in der Gemeinde Gottes. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes. Und im Endeffekt geht es nur darum. Ne? Manchmal war es schwer, mich meinem Pastor unterzuordnen, weil ich eine andere Sicht hatte oder einen anderen Blick oder einfach die Dinge anders tue oder handhab von persönlichen her. So, aber in den Situationen habe ich mich dann halt Gott untergeordnet und dann ging's. Weil wenn ich mich dem unterordne, die Gott mir gibt, zum Beispiel mein Chef auf Arbeit, und ich ordne mich unter, weil ich Angestellter bin und das nun mal der Chef ist. Und ich tue seinen Willen so gut wie möglich, nicht für ihn, sondern für Gott. Ja. Weil irgendwann kommt vielleicht raus, ich bin Christ. Und dann ist halt die Frage, was für ein Zeugnis war ich als Christ? So. Und es ist ziemlich scheiße, finde ich, wenn ein Christ irgendwo angestellt ist und wir sind ja berufen, uns zu demütigen und unterzuordnen. Ne? So. Und wir benehmen uns wie die Herren und bestimmen. Ja. Sind Rebellen. So ein schlechtes Zeugnis für unseren Herrn, weil im Endeffekt nehmen wir Gott die Ehre und im Endeffekt malen wir ein Vorbild für den Nichtgläubigen, ein Bild, wie Gott aussieht. Aussehen muss. Ne? Weil wir folgen ja, wir sind ja Christen. So, demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. So nicht. Das kommt von einem Mann, der das erfahren hat. Und Paulus hatte viele Sorgen. Kommen bei Jesus weg, kam er vom Hohen Rat. Die haben ihn geschlagen und gesagt, du hältst deine Klappe und du erzählst nicht mehr von Jesus. Aber er ist raus und hat umso lauter Jesus gepredigt. Ja. Werft eure Sorgen weg. So. Den Ballast braucht ihr nicht. Lasst euch lieber von Gott erhöhen. Vers 8, seid nüchtern und wacht. Ja. Seid klar im Kopf. Seid klar im Glauben. Wenn du dich deinen Sorgen hingibst, ja, und dir die Gottesfurcht fehlt, so dass du dich nicht unter Gottes Hand und seinen Plan unterordnen kannst, weil du zu groß bist. Wenn es dir an Demut fehlt, dann bist du verblendet und blind. Ja. Du bist geistlich nicht mehr wach und aktiv, sondern du pennst. So. Und dein Leben wird dir zu viel, als ob du gottlos bist. Deine Gedanken werden gottlos, dein Verhalten wird gottlos. So. Du bist nicht anders dann als jemand ohne Heiligen Geist. Ja. Und deswegen sagt Petrus hier, ihr aber nicht so, sondern lasst Gott immer aktiv und laut sein in eurem Leben. Gebt ihm alles, und das muss man bewusst tun. Ordne du dich unter und vertraue ihm, dass er wirklich, auch wenn es der Wille ist, gerade durch diesen miesen Tag zu gehen, dass er trotzdem für dich ist und mit dir ist. Und dass er dich rausheben wird, so, wenn es dran ist, so. Sei du nur nüchtern in deinem Verstand. So, sei wach. Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und er sucht, wen er verschlingen kann. Und doch das muss uns klar sein, unsere Kämpfe, die wir haben und das, wo wir manchmal durch müssen, das ist nicht immer nur wegen unserem Fleisch, sondern nicht alles ist unser Fleisch. Und nicht jede schwere Zeit, durch die ich muss oder ein Glaubenskampf, den ich habe, ist wegen meinem Fleisch und wegen meiner Sündhaftigkeit. Ja. Sondern da ist auch ein Löwe, der umhergeht und hungrig ist, so ein hungrig nach Gerechtigkeit. So, um sie zu verschlingen, um sie zu vernichten, weil er nicht will, dass die Welt Gerechtigkeit erfährt, Licht hat, um klar zu sehen und nüchtern zu sein und wach. So. Und wenn du es ernst meinst mit Jesus, dann meint Satan auch ernst mit dir. So. Nimmst du es nicht ernst mit Jesus, so dann lässt Satan dich gehen. Was soll er mit dir? Du bist kein gutes Werkzeug. Du bist ein gutes Werkzeug für ihn. Ne? Aber je näher ich folge und je mehr ich mich sterbe und Jesus leben lasse, wirken lasse und reden lasse durch mich, durch meinen Körper, den ich ihm zur Verfügung stelle, so, desto mehr Licht und Salz bringe ich in diese Welt so, und desto mehr kommen die Angreifer. So. Und das Erste, was man lernt als Christ, denke ich, hoffe ich, ist, dass nicht alles Satan ist. Von daher muss ich Schuld bei mir suchen. Ja. Aber wenn man dann weiterreift und ein Werkzeug wird für Gott und ein Sprachrohr ist, so dann muss mir auch bewusst sein, so und jetzt ist jemand da, der wirklich gegen das kämpft, wofür ich hier lebe und kämpfe. So. Und Paulus sagt, seid wach in eurem Glauben, seid nüchtern, da ist jemand, der gegen euch ist. Und der alles dran sitzt, dass ihr leise seid und nur euch um euch selbst dreht. Da ist jemand, der euch wegreißen möchte, so dass ihr euch selbst belastet mit euren Sorgen und eurer Niedrigkeit. Da ist jemand, der alle Hoffnungen, alle Zweifel, der alle Hoffnungen ersetzt durch Zweifel. Und jemand, der Gott immer kleiner macht in eurem geistlichen Blick. So. Und der will verschlingen und der sucht zu verschlingen und der verschlingt. Aber wie kann ich diesen Satan jetzt widerstehen? Gegen den so viele Christen vor mir schon gekämpft haben. So, weil ich möchte ein Zeugnis sein und ein Vorbild und ich möchte vorangehen und ich möchte benutzt werden als Werkzeug und Sprache Gottes. Also ist Satan hinter mir her so, und will mich abhalten zu beten, anzubeten, mich zu freuen, dankbar zu sein und einfach mich selbst zu sterben, um andere zu segnen. So, ne? Er ist in meinem Leben und er ist laut. So, wie kann ich mich wehren? Er gibt noch unseren Tipp, Vers 9. Dem widersteht fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an unserer Bruderschaft, die in der Welt ist. Also wie kann ich dem Satan widerstehen? Nicht durch Heiligkeit. Oder gute Werke. Nicht dadurch, dass ich einen großen Dienst habe oder bete. So ein Fürbitte tue oder mein Geld weggebe. Ein gutes Zeugnis bin in der Welt, mich unterordne unter meinem schlechten Chef, so kann ich Satan nicht widerstehen. So kann ich nicht bestehen, weil ich bin nie stärker als er. So. Ich kann ihm nur widerstehen, indem ich fest im Glauben bin. Feststehe in dem, was ich weiß, was Gott mir sagt. Feststehe im Wort Gottes. Wenn das für mich Realität ist und meine Kraft, mein Brot und mein Trinken, so mein Glauben, diese Zuversicht, Gott hat alles im Griff und ich brauche mich nicht zu sorgen. So, ich vertraue auf diesen Schöpfer dort, weil er treu ist. So, ich komme hier durch, auch wenn mir die Kraft fehlt, dann gibt er mir mehr Kraft, wenn ich es brauche. So können wir Satan wehren, indem wir Gott vertrauen. Und es gibt keinen anderen Weg, ihn zu wehren. So. Für mich muss Glauben Leben sein. Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat, zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch Ja, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken und gründen. Wenn ich fest im Glauben stehe, dann kann ich sein, wo ich sein kann, da kann kommen, wer will. Wenn ich feststehe und glaube an meinen Gott und ihm vertraue und das lebe, dann werde ich auch erfahren, dass er im Endeffekt alles gibt, was ich brauche, um durchzukommen. Und denk dran, nur in der Zeit, wo du Anfechtung hast, kommt dir alles ewig lang vor. Bist du aus der Anfechtung raus, war es nur eine kurze Zeit. Und irgendwann denkst du gar nicht mehr dran, hast gar kein Zeitgefühl mehr für diese lange Zeit, die es war. Ne? Und es bleibt nur noch eine Erinnerung. Und wenn du die gut gemacht hast mit Jesus, dann ein gutes Zeugnis. So ein gutes Beispiel, um andere zu erbauen und zu ermutigen. Aber das, was wir rausbekommen in dieser harten Zeit, ist, dass Gott uns völlig zubereitet, dass er uns festigt und dass er uns festmacht in ihm. Weil er uns zuspricht, jeden Tag aufs Neue, Stück für Stück uns Brot gibt, kleine Wörter, einen kleinen Trost, und uns immer wieder beweist, dass er wirklich treu ist, uns gut meint. Er ist der, der uns stärkt. Und er ist der, der uns gründet, der uns ein gutes Fundament gibt in unserem Glauben. Im Endeffekt, alles ist seine Herrlichkeit und seine Ehre und seine Macht. Und ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Gott ist der, der alles tut. Und je gottesfürchtiger man wird, desto mehr erkennt man das und weiß das. Durch Silvanus, der euch, wie ich überzeugt bin, ein treuer Bruder ist, habe ich euch in Kürze geschrieben, um euch zu ermahnen und zu bezeugen, dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Diese Verfolgung, diese schwere Zeit, obwohl man es mit Gott ernst meint, ist die wahre Gnade Gottes. Warum? Weil Gott sich beweist und da ist. Es grüßt euch die Mitauserwählte in Babylon und Markus, mein Sohn. Das ist der Typ, der das Markus-Evangelium geschrieben hat und den Paulus rausgeschmissen hat aus seinem Team und dann später wieder angenommen hat. Er grüßt einander mit dem Kuss der Liebe. Nein, da betreffen sich nicht unbedingt die Lippen und die Zunge. Friede sei mit euch allen, die in Christus Jesus sind. Amen. Ich mag diesen heiligen Kuss. Diesen Kuss der Liebe. Wenn ich jemanden küsse, dann muss ich ihn berühren. Ne? Und ich finde es echt wichtig, ich merke, dass Menschen, die sich von der Herde, von der Gemeinde, von der Gemeinschaft entfernen und außerhalb von einer Gemeinde leben als Christen, die verändern sich. Nicht nur, dass die Kraft verloren geht oder sonst irgendwas, sondern sie verkümmern im geistlichen, sozialen Bereich so irgendwie. Es ist so wichtig, dass wir. Ich sehe nur die Frucht und das Gute, wenn man sich nah ist, ne? Wenn man sich berührt, wenn man in der Gemeinschaft ist, weil irgendwie lebt und trägt man nicht mehr allein. Man wird getragen. Oder man trägt selber, ne, und bekommt da gute Früchte mit. Irgendwie, man ist nicht alleine. Und außerhalb der Herde ist nichts. Wir können nicht alleine existieren als Schaf. Ne? Wir brauchen die Gemeinschaft. Wir müssen die Gemeinschaft suchen. Warum? Weil dort Jesus zu finden ist. Und ich sehe es ja, wenn ich länger nicht mit Gemeinschaft war oder mich nicht jemandem anvertraue und erzähle, was gerade in meinem Leben so vorgeht, wenn ich mit Dingen zu kämpfen habe oder so, dann Ist egal. Herr, ich danke dir für Gemeinde. Und ich meine, wir haben hier echt eine Friedenszeit und uns geht's hier gut. Ja, wir wissen überhaupt nicht, was Anfechtung ist oder Verfolgung. Wir wissen überhaupt nicht, was es heißt, bis aufs Blut zu leiden. Was es bedeutet, Angst zu haben, überhaupt zu leben. Was es Todesangst bedeutet, das Evangelium zu erzählen oder laut deinen Namen zu rufen oder zu dir zu stehen. Herr, wir haben da überhaupt keinen Plan. Wir sind nur mit uns beschäftigt hier. Und doch sind so viele unserer Brüder und Schwestern gerade haben überhaupt keine Zeit, an sich zu denken und für sich zu leben, sondern wissen, wofür sie kämpfen und stehen, jeden Tag aufs Neue, wofür sie den nächsten Schritt wagen, so, wofür sie beten, ja, werden getragen und gestärkt und gegründet und gebaut in dir und geben Zeugnisse, geben Trost, geben Freude und Frieden, selbst in Kriegszeiten, und sehen tägliche Wunder, wie du versorgst, wie treu du Schöpfer bist, wie herrlich du bist und wie mächtig. Ja, und wir möchten unsere Brüder und Schwestern segnen, dass du sie weiter dich einfach beweist, dass du für ihn, für sie bist. Und selbst wenn es dein Wille ist, dass sie durch schwere Zeiten gehen müssen. Ja, bitte bereite uns darauf vor, auf solche Zeiten. Und wenn du uns da reinschicken solltest und dass wir dort Vertrauen finden und es für uns nicht fremd ist, sondern vorbereitet sind durch dein Wort. Wir wissen, dass du nicht von uns ablässt oder uns strafst, nur weil wir durch so schlimme Zeiten müssen, ja, sondern dass es einfach so sein muss und es nichts mit uns zu tun hat. Ja, öffne uns einen Blick auch für den Widersacher, der da ist, für den Satan, der lügt und betrügt und verblendet, der reißt, der sucht, was er verschlingen kann, so dass das wegreißt von der Herde. Ja, gib uns den Glauben, den wir brauchen, das Schild des Glaubens, um diese Pfeile abzufeuern, abzuwehren, so die er abfeuert, jeden Tag. Ja. Hilf du uns, dass wir wachsen im Glauben, dass es realer wird und echter und wirklicher. Dass auch du realer und echter und wirklicher wirst. So dass wir ruhig sein können und Freude haben können, selbst wenn wir es menschlich nicht könnten. Und du bist treu jeden Tag. Dafür danke ich dir. Danke auch für den ersten Petrusbrief und ja, für diese Ermutigung. Ja, bitte lass uns nicht vergessen. Du bist ein guter Gott. Amen.
Noch ein Lied, ein Liedchen singen.